Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Und dann geht das los, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ja, du immer mit deinen sehr verehrten Damen und Herren. Ich seid hier die Lufanburg-Gedächtnisshow, oder was?
Oh Gott, Lufanburg. Also, ey, den kenne ja selbst ich nicht mehr. Das ist ja so finsterstes Mittelalter.
Eben.
Unglaublich, das gibt's ja gar nicht.
Es gibt nur noch einen, dem es gestattet ist, im deutschen Fernsehen permanent, meine Damen und Herren, zu sagen. Und das ist Kai Pflaume, meine
Damen und Herren. Sagt ihr das immer? Ich finde, das hat so was ganz Tolles, dieses, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es gibt gleich so eine Pseudoseriosität, die ich in meinem ganzen Leben noch nie hatte. Also noch nicht mal Pseudo sozusagen.
Ja, vielleicht wächst du da jetzt langsam rein. Ne?
Ja, das kann ja sein. Liebe Zuhörer der zärtlichen Cousinen, heute ist Weltpremiere. Es ist, mein Herz blutet ein bisschen, aber ich mache heute mit Atze diesen Podcast und wir sitzen nicht im Savoy oder im Madison, sondern wir sind räumlich voneinander getrennt. Und das ist etwas, was mein Herz bluten lässt, denn ich kann seine Nähe nicht spüren, ich kann seinen Odem nicht riechen, diesen wohlschmeckenden Odem vom Zahnbürsten, von praktisch von Zahnpasta geschwängerten Atem, genau. Der Sturm hat Schuld, Sabine hat es in Schuld. Ich sitze hier in meinem Heim. Du sitzt da in deinem Heim und trotzdem begrüße ich dich aufs Herzlichste. Den Weltmeister der Herzen, den Bundestrainer, den Weltmeister, den Comedy-Titan. Aber
den Weltmeister hast du noch vergessen.
Habe ich das nicht schon zweimal gesagt? Ich würde sagen, du bist für mich jetzt mittlerweile auch der Gipfel der Menschlichkeit. Ich begrüße Atze Schröder.
Ja, hallo liebe Cousinen. Ich sag mal ganz lapidar, schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass Till da ist. Ja, leider auf Entfernung, aber sein Bild, sein Konterfei hat sich eh auf meine Hirnrückwand eingebrannt. Insofern alles in Ordnung. Till, du klingst heute Morgen so ein bisschen wie ein veralteter Sprecher der Deutschen Welle. Die gerade.
Ja, ich fühle mich auch gerade so wie
Sturmwarnung in alle Welt hinaus senden.
Ja, ich muss dazu auch sagen, wenn ich heute vielleicht für einige noch ein bisschen nasal klinge, es sind nicht nur die Tiefausläufer des Sturms Sabine, sondern auch meiner gepfefferten Erkältung, die mich
erkältet.
Ich war die letzten Tage richtig doll erkältet. Das ganze Programm.
Ja.
Dass man inklusive Ekel vor sich selbst, weil es ist ja so, die Nase läuft und läuft und dann schnaubt man sich die Nase in so ein handelsübliches Taschentuch und stellt fest, da geht ja nun mal gar nichts rein. Man hat den ganzen Rotz dann gleich in den Händen, auch auf den Händen, dann geht man sich waschen und eine Minute später, trotzdem man sich gewaschen hat, ist wieder alles im grünen Bereich, ekelig.
Schön ist auch immer, dass man rotzt in so ein Taschentuch und guckt aber eben nochmal einmal kurz sich das Ergebnis an. Ne?
Das machen nur Männer. Da muss man mal wirklich drauf achten. Da habe ich schon wirklich, das machen nur Männer, dass man nochmal reinguckt und hochzufrieden mit dem Ergebnis. Ne? Je broschiger und je grüner das Ganze ist, desto begeisterter sind wir Männer ja eigentlich.
Wir sind ergebnisorientiert.
Ja, meine Frau guckt immer völlig angeekelt zu mir rüber und sagt dann immer, warum guckst du denn jetzt nochmal nach? das ist schon wieder unfassbar eigentlich, ne? Aber jetzt mal Hand aufs Herz.
Hand aufs Herz.
Wir kommen ja eh nicht drum. Wir müssen es erwähnen. Wir müssen kurz
ich will aber erst noch mit dir, machst du dich vielleicht heute Morgen auch nochmal locker?
Ich bin total locker, das kann ich
sitzen. Ja, jetzt entspann dich mal, du sprichst wirklich wie Köpke früher in den 60ern.
Ich bin hochkonzentriert, ja. Tatsächlich, ich bin hochkonzentriert.
Dann trink
mein
mal
ein
Uso.
Mein Verstand ist scharf wie ein Adlerauge aus 3000 Metern Höhe, nach der Beute suchend. Ja. Ich sitze auf meinem Swapper. Kennst du diesen Stuhl? Swapper?
Ja, ja. Den hast du mir schon mal vorgeführt.
Ja, ja. Ja. Ist in meiner Ansicht auch kein Konzept, um locker und entspannt zu sein.
Nein, du solltest dir wirklich dringend andere Position suchen. Wirklich.
Ja, wahrscheinlich. Ich mach's gleich wie John Lennon. Der wollte ja für Tomorrow Never Knows, dieses legendäre Songwerk von seinem Album, also von dem Beatles-Album Revolver, hat er zu George Martin, dem Produzenten, gesagt, und pass auf, jetzt wird's noch uninteressanter, sagte er, bitte hängt mich an den Füßen an die Studiodecke und lasst mich an einem Seil runterbaumeln, Kopf nach unten, und pendelt mich dann im Kreis hin und her. Und gebt mir dann ein Mikro in die Hand, weil ich möchte so klingen wie der Dalai Lama von einer Bergkuppe herunter.
Ja, im Moment klingst du aber eher wie Ratzinger auf dem Balkon.
Urbi et Orbi, das liebe Freunde, sag ich noch. Ja, aber ist so unfassbar, oder? Stell dir mal vor, ey, George Martin, der hat geguckt wie ein Auto und hat gesagt, was sollen wir machen? Wir sollen nicht an den Füßen aufhängen? Toll, ja. Oder?
Ja, ja, ja.
Und dann beginnt dieses Meisterwerk Tomorrow Never Knows ja mit den Worten Turn up your mind, relax and flow downstream. Was wiederum aus einem Buch ist mit Timothy Leary, dem LSD-Papst. Und bevor ich jetzt...
Bitte, liebe Cousine, bleib dran. Wir sprechen gleich ganz normal.
Und wenn ich dir jetzt sage, dass ich heute Morgen eine komische Briefmarke angeleckt habe...
Ja, dann bin ich vollends begeistert.
Nein, aber weißt du...
Und du bist sicher, dass es nicht Gerd Höllerich war?
Gerhard Höllerich, du besser bekannt als Roy Black. Nein,
nein, Gerd Höllerich, besser bekannt als Gerd Höllerich.
So hieß er doch, ne? Roy Black, Gerhard Höllerich, ja. Ne?
Ganz in weiß mit einem Rosenstrauß.
Er hat ja mit dem ganz in weiß mit einem Blumenstrauß.
Er hatte ja später nochmal eine große Karriere in ein Schloss am Wörthersee.
Ja, eine Serie, die ich damals schon abgrundtief verachtet habe.
Ja, später gab es nochmal ein Remake, das hieß ein Vorhängeschloss am Fremdwörthersee.
Oh Gott. Ja. Ja, jetzt hast du wieder dicke Fresse, das merke ich schon.
Ja, jetzt habe ich dich locker gemacht. Mit Herbert Fuchs als Kellner.
Herbert Fuchs, der immer in diesen ganzen Softpornos, in diesen das bumsfidele Lotterbett oder unter Lass Jucken Kumpel, in diesen ganzen scheiß Softpornos hat er doch
Lass Jucken Kumpel 1-6.
Ja.
Herbert Fuchs wurde immer eingesetzt. Konstantin Wecker auch, ja. Und für beide gilt wie die Nase eines Mannes, so auch sein Johannes.
Ja. Oh Gott, heute wird nichts liegen gelassen. Nee,
es großartig. Wird nichts liegen lassen. Ja.
Komm, ich habe jetzt 20 Fährten gelegt, jetzt kommen wir nicht mehr drum rum. Ich habe auch versucht abzulenken. Lass uns über deinen bewegenden Auftritt bei Markus Lanz sprechen.
Ja.
Ja, es war ja wirklich bewegend. Aber jetzt sag mal, ich habe ja auch am Fernseher gesessen und wusste ja eigentlich von nix. Und ich sah, wie es dich so langsam wegtrug. Und vielleicht war auch das der großartige Moment, dass es so authentisch war. Sag mal aus deiner Perspektive, wann hat es dich eigentlich wirklich zerlegt von innen heraus?
Also die folgenden Voraussetzungen waren gegeben. Und zwar sollte ich eigentlich in der Sendung, die am Tag vorher ausgestrahlt wurde, dabei sein mit Martin Schulz und noch verschiedenen anderen, aber eben nicht Friedrich Merz, der kurzfristig dazu gebucht wurde. Dann kam die Wahl, die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, und dann wurde ganz kurzfristig am selben Tag noch alles umgeschmissen. Bei Lanz gibt's einmal die Woche zwei Sendungen, eine frühe, die beginnt 17:30, eine späte, die beginnt 20 Uhr.
Ja.
Ja, aufgrund der aktuellen Ereignisse eben in Thüringen wurde die erste Sendung hauptsächlich mit Politikern und Politikjournalisten bestückt. Dadurch rückten eben diese Eva, die ältere Dame, die mit 12 Jahren in Auschwitz befreit wurde, und ihre Tochter rückten eben in die Sendung, in der ich war.
Ja.
Zusätzlich eben auch noch, das war von vornherein vorgesehen, der Spezialist fürs Coronavirus vom Tropeninstitut hier in Hamburg. Und dann sitzt du als Komiker plötzlich zwischen so ernsten Themen. Naja, eigentlich wollte ich über das Programm sprechen, wir wollten ein bisschen über meinen Werdegang sprechen, aber das sollte eigentlich ein ganz heiterer Vortrag und Beitrag werden. Naja, jetzt wurde die Sendung aber eröffnet mit der Auschwitz-Opfergeschichte. Und wenn ich ehrlich bin, hat es mich da schon so ein bisschen angefasst, weil als sie so erzählte und ihre Tochter saß ja neben ihr, da habe ich gedacht, ja, wie verrückt, ne? Da sitzt jetzt ein Opfer mit ihrer Tochter. Und wenn mein Vater noch leben würde, wäre auch hier, dann säßen die beiden Kinder dieser unterschiedlichen, ich darf es in diesem Fall mal Lager nennen, nebeneinander.
Ja.
Und da kamen mir schon die ersten Gedanken, wie skurril das ist, dass ich als in Anführungsstrichen Täterkind neben einem Opferkind sitze.
So, ja.
Und, wir waren uns von Anfang an ganz sympathisch.
Und jetzt muss man bemerken, da sitzt das Kind eines Opfers und das Kind eines Täters. Und beide können nichts dafür.
Ja.
Du wirst ja da einfach reingeboren. Das ist ja nichts, wofür man etwas kann. Ne? Das ist genau, ja, da muss man auch mal ganz klar festhalten.
Und unser beider Leben wurde natürlich, wie bei jedem Kind, von dem Leben der Eltern beeinflusst, zumindest. Vielleicht sogar bestimmt, wer will es schon ganz genau sagen. Naja, so Gedanken hatte ich schon, als die so von ihrem Schicksal erzählen. Und ihr Enkel, der Sohn der Tochter war auch da. Das war insgesamt schon bewegend. Und da kam in mir schon was ins Rollen. Aber trotzdem war da weiterhin nichts geplant, überhaupt zu dem Thema was zu sagen. Dann kam der Corona-Arzt. Da habe ich so launig ein paar Zwischenrufe gemacht, immer wenn es passte, wenn ich einen Lacher irgendwo lächeln sah, dann habe ich den natürlich reingehauen und der Typ war auch sehr gut gelaunt, hat auch
fand ich auch
sehr informativ, ohne Demagogie darüber gesprochen. Naja, und dann war ich dran, dann haben wir gesprochen über, was darf man in der Comedy, was darf man nicht. Ich habe einige harte Beispiele gebracht, unter anderem das natürlich mit Helene Fischer. Dann wollte ich noch erzählen, dass wenn ich jetzt im Studio zum Beispiel einen Schwein vögel, dass sich dann alle aufregen. Wenn ich einen Schnitzel esse, sagt aber keiner was. Und wie bigott das ist, dass man eben das eine so beurteilt, das andere so. Also hatten wir ja auch schon das Thema. Und das hatte ich auch alles schon erzählt. Und es war Bombenstimmung im Publikum, hoch die Tassen. So, dann ging es darum, wie hat meine Karriere angefangen mit Seglerwoche in Kiel, alles gar nicht so beabsichtigt. Dann ging es drum, dass ich schon 25 Jahre dabei bin. Dann ging es drum, was mein Vater dazu gesagt hätte zu meiner Karriere, ob er es noch erlebt hat. Dann habe ich erzählt, wie Vater dann ab und zu mal da war im Catering, sich gewundert hat, dass es so viel zu essen gibt.
Die Käseschnitten, ja genau.
Die Käseschnitte-Geschichte. Und dann hat Markus halt nachgefragt, so wie das denn, wie das Verhältnis zu meinem Vater war. Und dann kam es halt so richtig ins Rollen. Du kennst ja mein Verhältnis zu meinem Vater. Und dann habe ich halt gesagt, wir hatten ein gutes Verhältnis, aber hatten eben auch unsere Konflikte. Und dass er eben früh in den Krieg gezogen ist, in den Zweiten Weltkrieg, spät wiederkam aus russischer Gefangenschaft. Und die Frage bot sich natürlich an für Markus Lanz, dann zu fragen, was würde der denn sagen, wenn er jetzt hier säße? Und dann habe ich so ganz, hast du ja gesehen?
Ja.
Naja, dann bin ich da so richtig reingefallen in dieses Thema, Gott sei Dank.
Ja, ja.
Ja, und war sehr ergriffen. Und dann habe ich auch keine Kontrolle mehr darüber gehabt, was ich,
das hab ich gemerkt,
was ich gesagt habe.
Ich kenne dich ja gut. Ich habe irgendwie gedacht, dass du die tatsächlich, was heißt, die Kontrolle über deine Gefühle verlierst.
Ja.
Und wusste, dass das sehr authentisch ist und habe mir nur gedacht, oh, wie kann er sich jetzt noch fangen?
Ich habe das jetzt 4 Tage gar nicht gesehen. Ich hätte es mir ja auch in der Mediathek ansehen können, beziehungsweise haben es ja auch viele gepostet, den Ausschnitt. Auf Facebook oder Instagram. Und ich habe es mir gestern Abend zum ersten Mal angesehen und sehe auch wirklich, dass alles ganz instinktiv geschah. Dass ich gesagt habe, wenn mein Vater jetzt hier wäre, würde er sich wahrscheinlich entschuldigen. Aber vor allen Dingen dieser Aufsteher und Rübergeher zu der Eva, zu der 87-Jährigen, der war auch wirklich instinktiv. Das hätte ja auch voll, hätte ja auch total nach hinten losgehen können. Die hätte ja auch sagen können, ich gebe ihnen nicht die Hand oder sonst irgendwas. Aber es war mir völlig egal, was dann passiert. Es war mir wirklich völlig egal. Und dann habe ich mich ja wieder hingesetzt und dann kam es nochmal aus mir raus. Das dürfen wir nie mehr vergessen. Das dürfen wir nicht mehr vergessen.
Und das war das Authentische, als ich gedacht habe, es ist, der Drops wäre gelutscht, ne? Bist du ja eigentlich aufgestanden, als ich dachte, okay, jetzt gehen sie raus, also jetzt.
Wäre ja auch okay gewesen, ne?
Ja. Ja, genau. Man hat ja gesehen, dass du ergriffen warst. Man hat es ja schon hinter der Brille schimmern sehen. Und ich war auch sehr überrascht von dem Move, also dass du dann aufgestanden bist. Ich glaube, die Welle der Sympathie, die dir entgegenschlägt, beruht tatsächlich darauf, dass die Leute gemerkt haben, dass es einfach sehr, sehr, sehr authentisch und nicht berechnet und einfach aus diesem inneren Bedürfnis gekommen ist. Und das hat es so schön gemacht.
Ja, wir haben es ja einen Tag vorher, vor der Ausstrahlung schon aufgenommen. Ja, die Sendung war zu Ende und Markus Lanz umarmte mich plötzlich. Ich hatte gar nicht die Tragweite dieser ganzen Nummer erfasst in dem Moment. Dann kam Markus Heidemanns, der Produzent der Sendung, kam rein und dem liefen die Tränen noch runter. Das hat den auch sehr, sehr weggehauen. Dann kamen die Leute aus der Regie und alle hatten rote Augen, die haben alle geheult. Und so
da sind ja auch abgezockte Säue, das muss man sagen. Also ja. Säue, jetzt in Anführungsstrichen, die haben natürlich alle schon da erlebt, ne?
Ja, natürlich. Und Volker Weiker war der Regisseur, der war ja auch schon in aller Welt, in jedem Krisengebiet und hat gedreht. Ja, und alle hatten feuchte Augen. Und dann so langsam schwante mir, dass es eine Tragweite haben könnte. Dann sind wir noch essen gewesen in der Bullerei. Und Markus Heidemanns konnte sich eigentlich auch gar nicht wieder beruhigen. Er meinte, das wird Fernsehgeschichte werden. Das sagst du noch, Atze, du kannst jetzt nicht verstehen, welche Tragweite dieses Ganze kriegen wird. Naja, dann hatten wir ja noch einen Tag Zeit bis zur Ausstrahlung. Am nächsten Vormittag rief Markus mich nochmal an, der Produzent, Markus Heidemanns, und meinte, ich mache jetzt mal einen Text fertig für dpa, damit die vorgewarnt sind, damit die Presse vorgewarnt ist, dass hier heute Abend was passiert. Und dpa war schlau genug, dann zu sagen, wir haben den Beitrag nicht gesehen, aber wir übernehmen die Fakten. Und ja, dann war die Presse schon vorinformiert. Ja, dann wurde es abends ausgestrahlt und dann brach natürlich die Hölle los.
Hast du denn einen Moment darüber nachgedacht, zu sagen, Leute, das ist mir zu privat, schneidet das raus?
Nee, habe ich tatsächlich überhaupt nicht drüber nachgedacht.
Oder dass du gesagt hast, Leute, ich habe ein Image hier als Komiker, sorry, aber zu personal, zu persönlich. Nee, hast du nicht?
Nee, habe ich nicht, weil ich gedacht habe, also wenn es jetzt total explodiert und für mich nach hinten losgeht, dann ist es mir egal. Dann ist im Zweifel eben die Karriere vorbei. Aber es war mir einfach zu wahr und zu wichtig, um da noch irgendwas dran zu ändern. Ich fühle sich zu wahrhaftig an, sagen wir es mal so.
Ja. Jetzt ist das natürlich, weißt du, das ist ja für dich klar. Aber selbst ich habe natürlich für dich wahnsinnig viele Glückwunsch-SMS bekommen, was ich total skurril fand, weil ich ja gar nichts gemacht habe. Aber die Leute haben mich natürlich in der Mangelung oder das vielleicht wollten, dass ich es dir auch selber sage, haben mir unheimlich viele Leute geschrieben über soziale Medien, über mein Handy. Ey, richte mal Grüße aus, das war toll. Und was ich natürlich ganz toll fand, ist A, weil ich natürlich das ganz wichtig finde, dass jemand das sagt, nie wieder darf das passieren, weil ich das ganz toll finde, dass jemand einfach mal in so einer Situation aufsteht und sich wirklich entschuldigt, ist ja auch noch nicht so in der Form vorgekommen, obwohl er nichts dafür kann, obwohl er eben halt auch nur ein Kind ist, was mit dieser Geschichte lebt, aber nicht aktiv dazu beigetragen hat. Von daher auch mal ganz wichtig. Und ich kann es leider nicht verhehlen, es war natürlich auch für mich so eine Art Genugtuung, weil ich natürlich oft genug für unsere Freundschaft eine in die Fresse bekommen habe.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Natürlich. Und egal, was passiert ist an kleinen oder unnichtigen Skandälchen oder Frechheiten, die wir uns rausgenommen haben, immer die Leute haben es mir immer gern in die Fresse gerieben. Was hat denn dein Kumpel da wieder gemacht? So eine Scheiße, die ihr da verzapft. Und was, du kennst es, du weißt es, ne? Sorry, ich konnte mir da mal die Genugtuung einfach auch nicht verkneifen und zu sagen, so Leute, jetzt seid ihr dran. das ist mein Junge. Das hat mich sehr gefreut, weil du weißt, dass wir damals, seitdem wir das seit 15 Jahren zusammen, also seitdem du mich mit ins Boot geholt hast, haben wir oft daran gearbeitet, diese Figur Atze Schröder, diese Bühne einfach auch mehrdimensional zu gestalten, als nicht nur als Sprüchemaschine, ja, sondern ja, im richtigen Leben zu stehen. Und das ist mehr im richtigen Leben stehen als bei Markus Lanz geht wohl nicht, ne? Als diese Geschichte.
Ja, ich habe ja auch in der Öffentlichkeit immer den Bühnenatze letztendlich gegeben. Klar, ich war in verschiedenen Talkshows, habe da auch meine Meinung zum Besten gegeben, aber also erstmal ist man ja in der Schublade.
Ja,
und
genau.
Ist ja auch okay so. Ich wäre ja der Letzte, der sich über seine Karriere beschweren könnte. Und nö, wenn dann Leute den Privaten mit dem Bühnenatze verwechseln, da kann ich es denen auch nicht verdenken. Zumal, wenn die Serie lief ja auch 7 Jahre, alles Atze. Und dann denkst du ja, du kennst den Typen.
Ja, genau.
Und wie viele Leute wirklich denken, ich wohne in diesem Kiosk und mich fragen, was ist denn mit Biene oder und yeah, so weiter, ne? Dann da habe ich mir natürlich auch immer ins Fäustchen gelacht und war natürlich auch froh und stolz darauf, dass das so funktioniert. Und ja, selbst teilweise die Presse hat ja diesen öffentlichen Atze, den Bühnenatze für bare Münze genommen.
Das und ist, das fand ich bezeichnend, wenn ich da einhaken darf. Ich habe neulich nochmal diese Keith Richards Dokumentation auf Netflix gesehen, Under the Influence. Und der sagte natürlich auch genau dasselbe, was du gerade gesagt hast. Der sagte auch, ja, die Leute haben ein Bild von mir, dass ich mit einem Joint völlig und mit einem Joint in der Hand und in der anderen Hand eine Flasche Jack Daniels durch die Straßen laufe. So sagt er, so bin ich aber gar nicht. Ne? Das sagt er, aber da kann man nichts machen. Ne?
Ja, das ist halt, Image. Ich habe jetzt eine Taylor Swift Doku gesehen und da geht es zwar
tolle
nicht.
Tolle Frau, ne?
Ja, da geht es zwar nicht um Rauchen oder Saufen, es geht aber um ein anderes Image und sie sagt im Prinzip wörtlich dasselbe. Ne? Die Leute nehmen das für bare Münze, was ich da öffentlich präsentiere, aber ich habe auch eine politische Meinung, ich habe auch Probleme in der Familie und so, aber das will ja keiner sehen. Ja?
Nee.
Wahnsinn.
Ja. Es sind einfach nur die Projektionen, die Leute haben und das Fürchterliche ist ja eigentlich nur noch, wenn sich das so ein bisschen auf den Künstler selber überträgt und man selber langsam so keinen Abstand mehr hat, keine Selbstreflexion, keine Distanz. Eddie Murphy hat eine geile Story erzählt, die muss ich hier an der Stelle unterbringen. Und zwar erzählte er neulich im Interview, dass er als dieses Lied We Are The World, dieses legendäre Benefits-Lied, auf dessen Karriere.
Dir sehr wohl bekannt, ja.
Ja, Till und Obels Karriere beruht auf diesem Song, würde ich mal sagen. Als dieses legendäre Lied mit all diesen Superstars gemacht wurde, da rief Stevie Wonder Eddie Murphy an und sagte, hör mal, Eddie, komm mal rüber hier ins Studio, hier passiert gerade ein Wahnsinnsding. Wir machen We Are The World, das ist so eine Benefits-Geschichte. Sie sind alle da, Bob Dylan, Quincy Jones, bla bla bla. Und Stevie Wonder redet auf ihn ein und Eddie Murphy sagte nur, ja ey Stevie, sorry, ich bin hier gerade selber im Studio, mache hier gerade echt eine geile Platte und ich bastel hier gerade an so einem Hit. Der heißt Party All The Time. Ich kann echt nicht kommen.
Party
und,
All The Time.
Und lacht. Und daraufhin, also als er die Geschichte dann zu Ende erzählt hatte, lachte Eddie Murphy sich schlapp und sagte, ey, was für ein Volltrottel ich war. Party All The Time. Da wird Geschichte geschrieben und er ist völlig ergriffen von sich selbst und sagt, ich kann an dieser Geschichte nicht teilnehmen. Ich mache hier gerade. Und wir alle wissen, was Party All The Time für ein dämlicher Song war.
Ich kenne ihn zum Beispiel nicht, aber das hat ja auch nichts
pass
zu bedeuten.
Pass auf, ich singe ihn dir vor. My girl wants to party all the time, party all the time, party all the time.
Okay, ja.
Der mieseste Schlager. Ja, und heute mit etwas über 60 denkt sich Eddie auch noch, scheiße, vielleicht hätte ich doch mal besser bei We Are The World mitgemacht. Aber ja, völlig ergriffen von der eigenen Wichtigkeit.
Ja, das sind ja, es sind ja immer so Momente im Leben, die, die sehr klein erscheinen und erst im Rückspiegel groß werden.
Ja.
Oder sich als entscheidend rausstellen. Also im Positiven wie im Negativen. Ne? Es gibt ja eben auch Songs, die entstanden sind, obwohl quasi der Drummer schon die Jacke anhatte und der Sänger sein Taxi schon bestellt.
Ich sag's dir, und lass uns den Song nennen. Sledgehammer von Peter Gabriel.
Genau. Ich kam jetzt gerade nicht auf den Titel. Du hast mir die Story letztens erzählt. Peter Gabriel, ja eh einer der größten Künstler dieser Welt. Ja.
Ja, ja, der Sledgehammer. Genau, Manu Katché, der Drummer, sagte, ich hau jetzt ab, Jungs, war schön mit euch.
Das Album war eingespielt.
Ja, und weil alle natürlich wissen, dass man bei Peter Gabriel sich nicht nächstes Jahr zum Album wieder sieht, sondern wahrscheinlich erst in 10 Jahren, sagte noch der Produzent, hör mal Manu, wir haben noch einen Song, kannst du den eben schnell noch eintrommeln? Ja, komm, okay, Jacke wieder ausgezogen, sich an Schlagzeug gesetzt, First Take, ne? Ein Durchlauf. Und dann aber, ich hau jetzt ab, ich muss weg, mein Flieger geht, ne? Bums, ja. Und das war Sledgehammer. Der größte Hit für Peter Gabriel überhaupt.
Ach, mir läuft es immer noch eiskalten Rücken runter, weil ich habe die Secret World Tour live gesehen in der Dortmunder Westfalenhalle. Und speziell bei dem Song, die haben es so endlos, die haben den Anfang so endlos mit der Panflöte in die Länge gezogen. So also Schwebesounds und so. Oh. Und plötzlich brach die Hölle los, das Licht ging gleißend hell an, Gitarrist und Bassist marschieren so im Gleichschritt nach vorne. Oh. Wahnsinn. Absolut,
David Rhodes und Tony Levin, dieser charismatische Bassist.
Mir fällt gerade noch eine Story ein, die kennst du sicher besser, aber ich tease sie mal an eben und mach dich heiß. Und zwar der Anfang, dieses Drum-Solo von Money for Nothing, war ja auch nicht so gedacht. Wie heißt der Drummer noch?
Ich glaube, das war Terry Williams.
Wollte ich gerade sagen, war wahrscheinlich Terry Williams, ne? Der später bei den Tourneen immer mitgespielt hat. Und das war eigentlich ein Soundcheck. Dieser Anfang war ein Soundcheck und den haben sie aber schon mit aufgenommen und haben den nachher davor gepackt. Geil, ne?
Ja, und so ist natürlich die Rock'n'Roll-Geschichte ist voll mit solchen Dingern, ne? Von Bands, die eine Anfrage gekriegt haben für Woodstock und gesagt haben, ne, kein Bock drauf, machen wir nicht. Haben Wichtigeres zu tun. Oder natürlich die im Nachhinein sagen, so wie Pete Townsend, Woodstock, was für eine Scheiße, ey. Was ein Mist, ey. Ich fand's nur Kacke, überall nur Schlamm, alle waren dreckig, fürchterlich, alle waren nur bedröhnt, ekelhaft.
Tja. Gibt's eigentlich ein Statement von Richie Havens, wie der da zu den Aufnahmen steht? Der wirkt ja da bei dem, als er Freedom singt, Freedom heißt der Song, ne?
Oh, ja.
Wirkt er ja auch so entrückt, als wäre er auf Droge, aber ich glaube, er war nüchtern, als einer der wenigen.
Ja, ich glaube, Richie Havens, da kann man sich ganz viele Aufnahmen von angucken, ist ein... Jedenfalls das, so wie ich ihn sehen möchte, ist er, glaube ich, ein ganz wundervolles menschliches Wesen gewesen. Und Gott habe ihn selig. Wenn ich Richie Havens sehe, dann muss ich auch irgendwann meistens heulen, weil der so leidenschaftlich ist, so entrückt und so in sich und in seiner Kunst großartig. Kann ich jedem nur empfehlen, Richie Havens.
Ja. Till, ganz jetzt kommen wir doch nochmal wieder, also back to normal.
Ja.
Erstmal, wie war deine Woche? Wie hast du den Sturm überlebt? Wie hast du Sabine überlebt?
Ja, eigentlich bis jetzt total gut. Also wir haben gestern Nachmittag war eine Probe angesetzt von der Band und die haben wir natürlich auch eisern durchgezogen. Und wir haben immer darauf gewartet, dass es jetzt so tierisch losging. Es ging aber hier in Hamm gar nicht so tierisch los. Ich hatte tatsächlich auch im Garten das Trampolin festgezurrt und so, dass es nicht abhebt. Aber es war hier eigentlich alles ganz normal.
Kinderschuhfrei?
Ja, und man weiß nicht warum. Die sitzen natürlich jetzt hier morgens rum und ich kann nicht in Ruhe Zeitung lesen, ich kann nicht in Ruhe Kaffee trinken. Ich habe sie alle gerade schon vorgewarnt. Papa macht gleich eine Stunde Aufnahme. Nicht ins Zimmer kommen.
Ja, hat bisher geklappt?
Ja, die interessieren sich ja sowieso nicht für mich.
Ja, dann erzähl dir doch mal, wie wir früher zur Schule gegangen sind. Auf uns wurde geschossen.
Das, man darf das gar nicht erzählen eigentlich, ne? Man ist einfach zur Schule gegangen. Man wurde einfach aus dem Haus geschickt. Bei so einem Wetter mussten wir auch draußen spielen.
Ja, ganz normal, mein Gott.
Wenn Mutter ihre Ruhe haben wollte und die Wäsche aufhängen wollte.
Ja, heute ist ja Montag, aber ich habe gestern in Kassel gespielt, bin dann, die Bahn hat dann geschrieben, ja, die und die Züge fallen aus. Ich bin dann frühzeitig losgefahren, bin um eins in den erstbesten Zug Richtung Kassel gesprungen und war ohne Probleme dann auch da. Nur auf dem Rückweg ging es nicht mehr. Ne? Die Bahn hatte den Betrieb komplett eingestellt, weil das auch so Hosenscheißer sind.
Ja, wahnsinnig. Hast du denn wenigstens angeboten, dass du den Zug selber fährst?
Ich hätte alles angeboten, weil ich fand es natürlich total weicheimäßig. Das Erste, was ich bei dem Sturm gedacht habe, schade, dass ich jetzt nicht surfen kann.
Ja.
Aber das werde ich jetzt gleich nachholen. Hier ist doch.
Wirst du gleich nachholen. Ey, weißt du, woran ich mich erinnert habe? Und zwar, als Kyrill tobte, bin ich tatsächlich.
Ciao, tschüss. Wie sagt man, früher hieß das Putzfrau, die.
Ja, die Zugehfrau.
Room Managerin, ne?
Die Facility Managerin.
So, jetzt haben wir die Facility Managerin, sagt gerade tschüss. Und auch ich sage auf Wiedersehen, Anna, auf Wiedersehen, du brasilianische Granate. Nächsten Montag ist es wieder soweit.
Ja. Und so wird aus einer Zugehfrau eine Beigehfrau. Trauma. Ja. Als Kyrill tobte, bin ich 450 Kilometer, während Kyrill tobte, nach Schwäbisch Gmünd gefahren, um einen Auftritt zu machen.
Möchtest du vielleicht noch mal sagen, wie der Sturm hieß?
Kyrill. Du Arschloch. Was soll das denn jetzt schon wieder?
Endlich. Ich musste eine halbe Stunde kämpfen für das erste Arschloch. Verdammt. Was ist denn los mit dir?
Ja, was soll denn das? Wie spricht man das denn sonst aus, du Trottel?
Nein, aber du hattest schon fünfmal Kyrill gesagt.
Ach so, ja, entschuldige.
Ja, ja. Kein Wort von Lothar.
Lothar, meinst du?
Nee, gab's nicht einen Sturm, der auch Lothar hieß?
Das weiß ich nicht. Ich kann mich nur an.
Oder heißt die Stürme immer, sind Stürme immer weiblich?
Weiß ich gar nicht. Nee, das ist ja erst seit Neuestem, dass die Stürmer auch weiblich heißen dürfen, glaube ich, oder? Gab's da nicht mal so eine Entscheidung?
Ich glaube, die hießen immer schon so, aber es gab doch mal das Tief Lothar, oder nicht?
Naja, gut. Naja,
wir werden das gleich alles. Dann haben die ganzen Cousinen heute Nachmittag wieder schön zu googeln.
Ja,
auch schön mal ein, zwei Stunden nicht auf den Fickelseiten zu sein.
Ja, natürlich, genau. Auf jeden Fall, als dieser Sturm damals so tobte, ey, wir hatten wirklich alles so auf der Autobahn, Bäume quer, aber wir haben immer so ein Schwein gehabt, dass wir sozusagen mit als Erster da waren, als der Baum runterfiel, dann drumherum gefahren sind und tatsächlich dann damals in Schwäbisch Gmünd gelandet sind. Wahnsinn, oder?
Ja, waren die Zuschauer denn da?
Ja, natürlich, die waren auch da.
Bei mir gestern in Kassel auch. Die Halle war voll.
Der Scheißsturm versaut mir doch jetzt hier nicht meine Kohle irgendwie.
Ja, ich kann nicht hundertprozentig nachvollziehen. Ja, gestern auch. Das Publikum war ganz normal da und hat sich gedacht, wie, was ist denn? Der Veranstalter schiss sich natürlich schon wieder ein.
Ja.
Uwe, das Weichei, sagt, um Himmels Willen.
Ey, der soll mal die Fresse halten. Der hat den falschen Champagner letztens dahingestellt. Ey, da tobe ich heute noch im Dreieck, ey.
Ja, also, zu Recht natürlich. Absolut zu Recht.
Also wie kann man denn, wenn eine Flasche Ruinard da stehen soll, eine Flasche Moet Chandon dahinstellen? Ey, das ist doch Frevel.
Ja, ey, und frech. Frech ist es auch.
Ja, und er soll mal bitte ganz kleine Brötchen backen. Ey,
aber
wirklich.
Ganz, ganz kleine.
Ja, gestern war er auch schon wieder so ein Schisskopf, oder was?
Ja, aber sag mal, hast du schon mitgekriegt, dass wir während des Köln Comedy Festivals als zärtliche Cousinen auftreten?
Ist das so? Ach, das ist ja schön. Ja. Ach, ja, das ist ja wunderbar.
Und zwar wird das in der ersten Novemberwoche sein.
Ach, das ist ja zauberhaft, muss ich hier mal
sagen. Das ist zauberhaft, das muss ich auch schon sagen.
Übrigens, Cousinen da draußen, es werden immer mehr Live-Termine gerade online gestellt bei eventim.de. Könnt ihr also Tickets für die Tour kaufen, für unsere zärtliche Cousinen-Tour. Und ich weiß, ich habe es letztes Mal, glaube ich schon, oder vorletzten Sendung habe ich schon mal drüber gesprochen. Ich war jetzt noch mal im Savoy und bin jetzt wirklich in Medias Res gegangen. Ich habe mich mit der zauberhaften, mit der klugen, intelligenten und sehr hübschen Daniela Ragge getroffen. Und das Cousinen-Package steht. Es steht, nur es geht jetzt nur noch um Kleinigkeiten. Und dann könnt ihr demnächst, liebe Cousinen, im Savoy eine Cousinen-Überraschung erleben, sozusagen, wenn ihr ein Zimmer im Savoy bucht. Also mehr auch an der Stelle.
Also es wird ein Arrangement geben.
Also ja, Arrangement ist noch uns vom, ist uns, ich wusste, dass du dieses altmodische, etwas angestaubte Wort benutzen würdest. Deswegen habe ich versucht, die ganze Zeit es zu umschiffen. Und wir suchen noch nach einem, etwas hipperen Begriff für die ganze Geschichte, weil uns, wie gesagt, Cousin-Arrangement klingt so ein bisschen angestaubt, ne? Wie könnte man es denn sonst nennen?
Paket. Cousine.
Package? Package ist es. Aber ja, Paket klingt auch scheiße. Paket. Ne? Cousinentraum vielleicht?
Treffen, ja. Traum. Genau, Cousinentraum, das gefällt mir gut.
Cousinentraum im Savoy.
Mit Badewanne und Buntfernsehen.
Buntfernsehen ist auch wirklich, das habe ich aber schon 100.000 Jahre nicht mehr gehört. Ja, Badewanne. Dann natürlich noch schönes Fläschchen Sekt und jetzt kommt der Knaller noch, Spa-Behandlung, bitte.
Da haben wir doch schon wieder. Was heißt nochmal Spa, das ist die Abkürzung für?
Sanitas per Aquam.
Ja.
Gesundheit durch Wasser.
Ja, und wenn das kein Konzept ist, dann weiß ich es auch nicht. So, da kann man da hinfahren als Pärchen, dann nachts an der Hotelbar nochmal richtig Gas geben und im Laufe der weiteren Nacht wird dann die Freundin oder auch Mutti nochmal eine halbe Stunde in Mehl gewendet.
Oh, und so richtig durch die Blubberbadewanne gepeitscht.
Ja, genau. Und dann kann man morgens in Ruhe dieses traumhafte Frühstück genießen.
Und auf diese, das im Bett, auch dieser Kuschelteppich, oder? Es ist ja einfach ein Traum.
Von denen du schon mehrere versaut hast.
Ja, weil ich mal ohnmächtig geworden bin und, naja, ist egal, eine andere Geschichte. Weißt du, was ich auch noch interessant, neulich WDR 5 gehört und da ging es, fand ich sehr interessant, ging es um das Thema, dass man nochmal in sein Elternhaus zurückkehrt. In das, wenn die Eltern gestorben sind, dass Kinder dann oft nochmal, die natürlich mittlerweile Erwachsene sind, nochmal in ihr Elternhaus zurückkehren, um alles abzuwickeln und dann dort stehen mit ihren Erinnerungen und manches ganz anderes in Erinnerung haben und sowas alles. Das erinnerte mich an die Geschichte, wie du mir erzählt hast, dass du kurz bevor dein Elternhaus abgerissen wurde, dass du da auch noch mal auf dem Dachboden gewesen bist. Und wie war das noch mal? Erzähl das noch mal.
Ja, ich war nicht nur auf dem Dachboden, auch in meinem alten Jugendzimmer, wo dann teilweise noch die alten Plakate hingen, unter anderem von Mott the Hoople.
Mott the Hoople. Ian Hunters Mott the Hoople.
Die hatten wir ja letztens schon mal angeteilt. Ja, und tatsächlich auch von Passport. Ich hatte ein Plakat vom Passport da hängen. Der Jazzrockband von Klaus Doldinger.
Ja.
In der ganz zu Anfang Udo Lindenberg Schlagzeug gespielt hat.
Ganz genau.
Und aber ich hatte auch ein Riesenbild schon hängen als 15-Jähriger von Maharishi Mahesh Yogi.
Aha.
Alten Guru, der eben auch für Inspiration für viele große Musiker waren, eben auch für die Beatles, aber auch für viele andere Schaffende. Naja, das hing da alles noch.
Von dem hast du ein Poster gehabt?
Ja, ist so.
Ja, aber warum?
Weil ich, ja, ich, irgendwie hat der Typ mich immer schon fasziniert. Ich kannte gar nicht so viele Hintergründe, aber das Beste ist, dass ich dann 30 Jahre später oder 35 Jahre später zurückkam zur transzendentalen Meditation, die ja von ihm, wieder populär gemacht wurde. Er war ein Vertreter der vedischen Lehre, der ältesten Heilslehre der Welt. Und Ayurveda ist ja eine der 40 vedischen Heilslehren aus Indien. Quack, quack, quack.
Und auf jeden Fall. Eine Schwester von Darth Vader übrigens auch. Ich lach mich tot. Entschuldigung. Wusstest du übrigens, die Beatles waren ja dann in Indien in seinem Ashram da beim Yogi.
Ja.
Und waren da ja so, ich glaube, 2 Wochen. Und Ringo Starr ist als erster abgehauen, weil er sagte, nee, das wäre so wie ein Ferienlager, nur das Essen wäre schlechter. Ist dann abgehauen und Paul und John waren so noch ein bisschen am Start, haben hauptsächlich Songs so für sich geschrieben. Und dann kam das Gerücht auf, dass der Yogi ein paar von den anwesenden Damen wohl ordentlich durchgeorgelt hat.
Ja.
Aber so richtig durchgepeitscht hat, sozusagen.
Ja.
Und da war John Lennon so erbost drüber, gesagt hat, ja, hier vom wegen transzendental, der will doch auch nur die Weiber durchrappeln. Das ist alles gelogen und ist völlig erbost abgehauen.
Ja.
Und auf dem weißen Album gibt es einen Song, der heißt Sexy Sadie. Sexy Sadie, what have you done? You made a fool of everyone. Und da geht es um den Maharishi.
Ja.
Und eigentlich hieß der Song noch anders. Sexy Sadie, you fucking cunt, du miese Fotze. What have you done? Und George Harrison hat ihn inständig gebeten, diese Songzeile zu ändern.
Ja.
Und eigentlich hieß der Song nicht Sexy Sadie, What Have You Done, sondern Maharishi, You Fucking Cunt. Len konnte echt ziemlich, ziemlich ätzend und ziemlich böse werden, wenn der Song
ja, war. Ja, war auch, glaube ich, als Jugendlicher schon voll mit Wut, ne?
Ja, der hatte ziemlich viel Aggression in sich, gegen die er später dann aber allerdings auch sehr entschieden vorgegangen ist.
Ja, George Harrison ist dann länger dabei geblieben. Ja. Auf jeden Fall. Witzig war ja nur, dass ich eben als Jugendlicher da schon so ein Poster hängen hatte. Dann hatte ich so alles Mögliche zusammengesucht in meinem Elternhaus, was ich noch behalten wollte. Die Plattensammlung von früher, wo Pink Floyd und so weiter auch dabei war. Und alle möglichen Andenken. Und dann irgendwann saß ich da so auf meinem alten Sofa und habe gedacht, ach, ist doch irgendwie scheißegal, weg mit dem Müll. Dann schleppt man es auch nur woanders hin und packt es nie wieder an. Und da habe ich das alles drin liegen lassen. Und dann irgendwann am nächsten Tag kam der Bagger, hat alles abgerissen, alles auf den LKW, weg damit. Und das war auch eine Katharsis. Weg mit dem alten Schrott. Man sollte nicht an so einem Zeug festhalten. Das war wie so eine Befreiung.
Finde ich sehr interessant. Es gibt ja die Leute, die alles aufbewahren müssen und wirklich den Keller voll haben mit alten LPs und Erinnerungen. Und guck mal, da habe ich noch. Und ich muss auch sagen, ich bin da eher wie du. Ich halte mich nicht an Dingen fest. So, keine Ahnung. Ich glaube manchmal, ob ich das alles richtig oder falsch im Kopf habe, spielt gar keine Rolle mehr so. Ich glaube einfach, es ist besser, nach vorne zu gucken. Es ist besser, auf das Leben zu gucken, was vor einem liegt, als ständig nach hinten zu gucken.
Ja, du schiebst dich auch zu mit so einem ganzen Zeug, ne? Also es gibt ja nur eine Richtung, das ist die nach vorne. Und was wir heute reden, ist ja morgen schon wieder Vergangenheit. Insofern. Ja, ich habe meine Eltern auch lieb gehabt, das hat damit nichts zu tun, aber sogar als das Haus abgerissen wurde, war das wie so eine Befreiung. So, und es gibt ja den alten Anacho-Spruch von Ton, Steine, Scherben oder vielleicht sogar noch älter. Du bist erst frei, wenn du dein Elternhaus angezündet, deine Mutter gevögelt und deinen Vater umgebracht hast.
Um Gottes Willen.
Das war jetzt sicher nicht wörtlich gemeint, sondern im übertragenen Sinne.
Ja, natürlich.
Wir sind alle Kinder unserer Eltern und es geht im weiteren Verlauf des Lebens darum, sich zu befreien.
Ja, Zumal man diese Leute oder die Erinnerung ja sowieso sein ganzes Leben lang mit sich rumschleppt.
Jetzt wissen wir, Cousin, alle, dass dein Vater nicht nur nett zu dir war.
Nein, natürlich.
Und hast du es in mancher Beziehung, verzeih mir, dass ich das so ausdrücke, so salopp, hast du es vielleicht manchmal sogar leichter, weil du kannst ihn schneller hinter dich lassen. Was natürlich nicht gelingt, aber trotzdem,
genau.
Du musst ihn nicht gut finden, sagen wir es mal so.
Die Sichtweise kann ich ändern. Weißt du was? Ich kann die Sichtweise ändern. Ich kann auch sagen, ja, das war vielleicht so, aber er war mir in gleicher Hinsicht auch ein gutes Beispiel, wie man nicht oder wie ich nicht werden möchte. Ich kann es ja auch mal positiv sehen.
Ja, und du musst es jetzt nicht durch Anstand, durch dick und dünn zu ihm halten, sondern du konntest ab einem gewissen Punkt auch sagen, der kann mich mal. Ne?
Ja, ganz genau.
Und das gelingt natürlich schlechter, wenn die Konfrontation nicht so offen ist. Und das wird ja eben dann oft als passive Aggression wahrgenommen, wenn Eltern für alles Verständnis haben, aber dich dann doch in die richtige Richtung denken. Meine Mutter konnte sowas besonders gut, dass sie gesagt hat, nein, Atze, das kannst du nicht. Deine Schwester würde das schon hinkriegen, aber lass du lieber die Finger davon. Das geht nur schief, Junge. Das war ja absolut die Reinform von passiver Aggressivität, ne?
Ja, natürlich. Auch die habe ich natürlich auch erfahren. Was glaubst du denn irgendwie, was alle gesagt haben, als ich gesagt habe, ich werde Künstler? Ich mache hier, hey, Till und Obel, das wird jetzt mein Beruf. Und alle wirklich nur vor mir gestanden haben und gesagt haben, du bist 21 Jahre alt, sag mal, tickst du noch ganz richtig? Was soll denn die Scheiße hier, euer komische Kasperei da? Kasperei, ey, das war natürlich das... Ich konnte mir nur sowas anhören. Und vielleicht habe ich mich da auch schon damals entschieden, einfach mehr auf mich zu hören, mir meine eigenen Erinnerungen und meinen eigenen Weg zu schaffen.
Ja, und dann klappt die Ablösung auch besser vom Elternhaus.
Ja,
bei mir natürlich. Hat das unheimlich lange gedauert, mich da abzulösen, weil meine Eltern ja eigentlich überwiegend sehr nett waren und ich mich da auch immer sehr verpflichtet fühlte. Ja.
Ja, und so ist das eben halt, ne? Aber ich hänge wie du auch nicht an Dingen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weigere mich auch an Dingen. Aber weißt du, woran das liegt? Ich glaube einfach, dass Lieder und Geschichten und Bücher, die ich gelesen habe, diese Welt, diese Figuren, diese Sachen, die dann entstehen, wenn man sich in so ein Buch reinsaugen lässt, ne?
Genau, gut ausgedrückt, ja.
Ja, dass man mit so einem guten Buch oder so einem Film gehe ich ja die nächsten 3-4 Tage ins Bett, stehe damit auf, denk darüber nach. Und diese Gedankenwelt war mir immer viel wichtiger als irgendein Buch selber oder eine Gitarre. Weißt du, wenn Leute zu mir sagen, oh, diese Gitarre, die kannst du doch bestimmt nicht verkaufen, dann fühle ich mich schon fast genötigt zu sagen, doch, hier, kannst du haben.
Ja, echt?
Ja, gute Einstellung. Wie? Du kannst doch bestimmt gar nicht ohne die leben. Doch, kann ich. Weißt du, ohne was ich nicht leben kann? Ich kann nicht ohne Liebe leben. Ich kann nicht ohne Leidenschaft leben. Ich kann nicht ich kann nicht ohne Atze Schröder leben. Ich kann nicht ohne meine Kinder selbst. Ja.
Entschuldigung. Nein, ich find's ja immer schön, aber.
Nein, du weißt, was ich meine.
Ja,
natürlich.
Ja.
Ich kann ohne diese Gitarre leben. Sehr gut. Ich kann nicht ohne meine Freunde.
Aber kann auch sein, dass das so auch eine Einsicht des Älterwerdens ist, ne? Dass man denkt,
ja,
es ist immer unwichtiger.
Ding. Ja. Es ist Materialismus.
Und, genau. Ganz genau.
Und ich glaube, dass die Leidenschaft und die Gedanken und die Liebe, die man zu seinen Freunden und zu seiner Familie hat, dass die viel wichtiger sind als ein Auto oder eine Gitarre oder eine scheiß Uhr oder was auch immer.
Ja,
am Ende des Tages ernähren wir uns von Essen und von Liebe. Vielleicht ist das einfach auch mal ein schönes Schlusswort. Leute.
Ja, auch dieses Geschiss und die Klamotten. Wir investieren ja beide gerne mal in Kleidung. Eigentlich, ne? Okay, ich kann nicht ohne, aber im Prinzip reichen ja auch 3 Paar gute Jeans, 5 T-Shirts, 5 Sweatshirts, Punkt.
Ja, ich mache das auch alles sehr gerne. Und ich wiederhole nochmal, ich liebe auch gewissen Luxus und sowas alles, aber
wichtig ist nur, dass der Champagner wohltemperiert ist und richtig. Von hoher Qualität. Die Perlage muss stimmen.
Ja, natürlich. Ach, Kinders, ich weiß, das war jetzt etwas im Zeichen deiner Landsgeschichte geschuldet, aber für mich auch mindestens genauso wichtig, dass wir heute vielleicht mal etwas ernsthafter unterwegs waren, etwas dem Ereignis angemessen. Und ja, bleibt uns weiterhin gewogen, liebe Leute.
Achso, ich muss noch eine Information, ist noch wichtig, ja. Die möchte ich heute loswerden. Und zwar die Zahlen der Hörer bei uns, die sind unglaublich angestiegen und das ist wirklich Wahnsinn, ne?
Ja, es ist Wahnsinn und ihr schreibt uns auf allen möglichen Kanälen und wir versuchen wirklich auch immer irgendwie zu antworten, wenn es geht. Aber Leute, in erster Linie sind wir echt stolz auf unsere Cousin-Community und ja, wir sagen an dieser Stelle mal Danke, dass ihr mit uns unterwegs seid.
Ja, dies war eine Premiere, die erste Folge, wo wir nicht zusammen in einem Raum, nicht mal in einer Stadt sitzen. Bin mal gespannt, wie es klingt, wenn es hier bei mir auf meiner Spur so ein bisschen stürmt und regnet und fast schon schneit. Dann liegt das daran, dass es hier stürmt, regnet und fast schon schneit.
Ja, ich sag's nochmal, ich habe dich schon vermisst. Für mich ist das, ja, okay, ich sehe es ein, das muss man manchmal machen.
Wir sehen uns in wenigen Tagen wieder und dann wird es umso schöner, ne? Und dann nehmen wir direkt wieder eine Folge auf, oder?
Ah, das machen wir. Bis dahin, schreibt uns an mail@zärtliche-cousine.de. Bleibt sauber, macht schön viel Unsinn und liebt euch alle.
Genießt das Leben. Ja, bis dann, ciao, tschüss.
Wunderbar, ja. Meine Herren. So. Ah, wunderbar. Ja. So, was machst du jetzt gleich noch? Ich werde jetzt erstmal ein Tässchen Kaffee trinken und mir die Nase putzen.
Ich treffe mich gleich mit unserer Produzentin. Und die hat, glaube ich, jetzt den Vormittag Wellness gemacht.
Ah, ja? Du bist ein guter Mensch.
Alles klar. Tschüss.
Tschüss, mach's gut. Ciao.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.